deswegen freue ich mich sehr, Fritz Boschel am Telefon zu haben. Der beobachtet seit geraumer Zeit den NSU-Prozess in München und da nähert sich der Tag X. Hallo Fritz.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe gerade schon gesagt, da nähert sich der Tag X. Der Tag X ist der Tag der Urteilsverkündung. Und jetzt versuche ich mich zurückzuerinnern, wann das eigentlich angefangen hat mit dem NSU-Prozess. Was für ein Zeitspektrum reden wir denn eigentlich gerade? Was für einen, wie lange zieht sich denn der Prozess denn schon hin?
Ja, also wenn wir noch 5 Tage warten bis zum 6. Mai, dann haben wir die 5 Jahre voll. Und wir sind im Moment beim 421. Prozesstag. Das heißt, am 6. Mai 2013 ist das Ganze losgegangen und seither zieht sich das über eine von allen nicht vorhersehbar gewesene Zeitspanne, die unser aller Leben, also alle, die in diesem Prozess irgendwie eingestrickt sind, einfach strukturiert. Das hat unser Leben definitiv verändert, von den allermeisten.
Jetzt war das eigentlich ja angedacht, diesen Prozess bis zum Januar 2014 zu beenden und relativ schnell, da innerhalb von einem Dreivierteljahr oder einem Jahr vielleicht auch, das Ganze sozusagen gerichtsfest zu machen. Was hat denn dazu geführt, dass sich das so lange hingezögert hat?
Naja, also zu Beginn des Prozesses war irgendwie noch nicht so richtig klar, in welche Richtung die Reise gehen würde. Am Anfang war auch das Gericht, der erkennende Senat der Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht in München, offensichtlich noch nicht so festgelegt auf einen bestimmten Verlauf. Es war klar, auf der Zeugenladungsliste standen schon damals um die 500 Leute, dass es also im Januar 2014 schon vorbei sein würde. Das, glaube ich, hat letztlich niemand geglaubt. Aber das Gericht hat zu Beginn, also nachdem Anklage verlesen war, nachdem die Beweisaufnahme zu den schweren Verbrechen des NSU, also 9 Morde aus rassistischen Motiven, einen Polizistinnenmord, 43 versuchte Morde, 2 Sprengstoffanschläge, das wurde alles in die Beweisaufnahme eingebracht und abgearbeitet. Das hat sich schon sehr lange hingezogen. Und das Gericht hat zu dieser Zeit auch noch, Exkurse zugelassen. Es war ganz offensichtlich, dass der Senat bzw. insbesondere der Vorsitzende Richter Manfred Götze sich noch nicht so richtig ausgekannt hat mit so Begriffen wie Blood and Honor und Netzwerk des NSU, dass er sich da auch nicht informiert gefühlt hat. Und er hat dann doch über Wochen, um nicht zu sagen über Monate, auch Zeugen aus der sächsischen und thüringischen Nazi-Szene vorgeladen. Insgesamt 60 Leute haben wir da gehört zu diesem Themenkomplex. Dann auch noch V-Leute, also Informanten und Spitzel aus der Szene und deren jeweilige Betreuer innerhalb der Geheimdienstbehörden, also dem Verfassungsschutz. Und hat da schon stärker nachgefragt am Anfang und damit auch im Fall von Andreas Temme zum Beispiel. Ihr werdet euch erinnern, das war der Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, der bei der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006 anwesend war am Tatort. Das hat dem Gericht offensichtlich auch keine Ruhe gelassen und sie haben das gesamte Landesamt für Verfassungsschutz mit dem damaligen, bis hinauf zum damaligen Präsidenten mit dem sprechenden Namen Irrgang als Zeugen vorgeladen. Das heißt also, dieser Prozess hat eine irre Eigendynamik entwickelt und es ist aber definitiv nicht so, wie ganz viele, Beobachterinnen und Beobachter aus den sogenannten Leit- und Qualitätsmedien behaupten, dass es vor allen Dingen die sehr große Nebenklage in diesem Verfahren war, die den Prozess in die Länge gezogen hat. Ich erinnere noch mal daran, sowas hat es in der Justizgeschichte Deutschlands noch nicht oft oder noch nie gegeben, dass 95 Betroffene, also Geschädigte, Hinterbliebene von ermordeten Opfer von Bombenanschlägen oder den sehr brutalen Bank- und Raubüberfällen, dass die sich quasi mit ihrer Nebenklage der Bundesanwaltschaft angeschlossen haben. Sie werden im Gerichtssaal vertreten von bis zu 60 Nebenklagevertreterinnen und Vertretern. Und es wird immer wieder behauptet, diese Größe der Nebenklage habe zu dieser enormen Länge und Dimension des Prozesses geführt. Das würde ich aber wirklich komplett zurückweisen. Es ist tatsächlich so, dass es hauptsächlich die Hauptangeklagte Beate Zschäpe selber und ein paar von den anderen Verteidigergruppen in diesem Prozess gegen fünf Leute dazu geführt hat, dass der Prozess sich so lange hingezogen hat, mit Befangenheitsanträgen, mit endlosen, ja, wie soll ich mal sagen, Schlagabtauschen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem psychiatrischen Gutachten über die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Das allein, also der Showdown zwischen drei, ja, nennen wir sie mal Kapazitäten der Gerichtspsychiatrie oder der Psychiatrie, allein das hat uns ein Dreivierteljahr gekostet, also Ende 2016 ging das los bis ins Frühjahr 2017. Also solche Verzögerungen, solche Endlosschleifen hat vor allen Dingen Beate Zschäpe selber verursacht.
Jetzt nähern wir uns ja aber trotzdem dem Ende, zumindest das ist, glaube ich, so gerade eine breite Einschätzung dessen, dass dieser Tag X, dieses Ende des Prozesses bevorsteht. Und die Plädoyers sind gehalten worden oder laufen gerade. Wie würdest du es denn einschätzen, wie die Plädoyers gerade laufen? Also es kam die Bundesanwaltschaft, die hat im Juli letzten Jahres, glaube ich, begonnen, ihr Plädoyer zu halten. Wie siehst du denn diesen Prozess der verschiedenen Plädoyers, die jetzt gerade laufen? Wie bauen die denn aufeinander auf? Wie beziehen sich die denn aufeinander? Und
Ja, also das ist wirklich sehr schwierig und ein bisschen bedauerlich. Also die Bundesanwaltschaft, wie gesagt, mit einem sehr zwiespältigen Plädoyer, also zum einen mit einem harschen Angriff gegen alle Leute, die die These von dem isolierten Drei-Personen-Zelle angreifen, die behaupten, das sei so nicht gewesen. Es habe ein Netzwerk gegeben von mehreren Dutzend bis hin zu mehreren 100 Neonazis in ganz Deutschland, die den NSU unterstützt haben. Das hat die Bundesanwaltschaft in der Anklageschrift schon ausgeschlossen und jetzt im Plädoyer nochmal und hat alle Leute, die das zu Recht in Frage stellen, als Irrlichter und Fliegengesumm im Ohr bezeichnet. Andererseits aber dann in der einzelnen Würdigung der Tatbeiträge und der Schuld der Angeklagten doch sehr, sehr breit und sehr hart argumentiert gegen diese organisierten Neonazis aus dem unmittelbaren Umfeld des NSU und natürlich gegen Beate Zschäpe. Danach kamen über mehrere Monate die Plädoyers der Nebenklage und da kann ich nur sagen, da ziehe ich also noch heute regelmäßig meinen Hut vor dieser Leistung eines Teils der Nebenklage, die wirklich unglaublich brillant, scharfsinnig und präzise argumentiert haben, die ganzen offenen Fragen des Prozesses, die Ungereimtheiten, die Leerstellen des NSU-Komplexes aufgefächert haben, analysiert haben, starke und gut begründete Vorwürfe gegen das Gericht, gegen die Bundesanwaltschaft formuliert haben. Das war sehr, sehr stark, noch stärker dadurch, dass sehr berührende, sehr bewegende Stellungnahmen oder Schlussstellungnahmen auch von einzelnen Geschädigten und Betroffenen selber zu hören waren. Das war unglaublich, das hatte eine unglaubliche Wucht, diese Wochen mit der Nebenklage. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Nebenklageplädoyers schon 12 Wochen zurückliegen. Das letzte Plädoyer war am 8. Februar. Und seither hangeln wir uns quasi von einem neuen Beweisantrag, meistens völlig substanzlos, bis über den nächsten Befangenheitsantrag, jetzt seit eben, wie gesagt, 11 bis 12 Wochen dahin. Und nun, vergangene Woche, hat die Neuverteidigung von Beate Zschäpe. Sie hatte sich ja in der Mitte des Prozesses etwa von ihrer Altverteidigung getrennt, obwohl die noch da sind, weil sie nicht entpflichtet worden sind. Also eine ganz, ganz kuriose Konstellation. Und die Neuverteidigung im Einzelnen, Hermann Borchert und Matthias Grasel, haben mit ihrem Plädoyer begonnen. Und das war, würde ich mal sagen, weniger substanzreich als erwartet oder vielleicht auch nicht erwartet. Es ist vielleicht ist es auch klar, dass sie eigentlich nur so argumentieren können, dass Beate Zschäpe im Grunde selber Opfer der beiden Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen sei. Sie haben die Bundesanwaltschaft schwer angegriffen und gesagt, sie würden die Aussage von Beate Zschäpe, die sie am 9. Dezember 2015 über ihre Anwälte hat machen lassen, dass die nicht beachtet würde, dass ihr entlastender Charakter nicht herausgearbeitet worden sei und dass eigentlich nur zum Nachteil von Beate Zschäpe argumentiert werde, um die These der Mittäterschaft von Beate Zschäpe aufrechtzuerhalten. Das zeugt allerdings schon sehr stark davon, dass erstens Borchert die erste Hälfte des Prozesses nicht mitbekommen hat und zweitens er offensichtlich nicht viel Ahnung hat von organisierten Rechtsterrorismus und woran sich solche Gruppen, die es ja auch immer wieder auch weltweit gibt, woran die sich orientieren, an bestimmten Handbüchern, an den Turner Diaries zum Beispiel oder dem Field Manual von Max Hammer und so weiter. Also da haben die beiden Neuverteidiger offensichtlich wenig Ahnung und sind dann tatsächlich, und das war schon ganz schön krass, zu dem Schluss gekommen, Beate Zschäpe war weder Mittäterin, noch kann man ihr Beihilfe zu den Morden, Sprengstoffanschlägen vorwerfen, weshalb sie für sie allenfalls eine 10-jährige Haftstrafe fordern. Und das sei also Schuld und Tat angemessen. Das ist allerdings wirklich haarsträubend und dass sie es damit nicht wirklich ernst meinen, dass sie nicht glauben, dass sie mit so einer Forderung durchdringen, das zeigt, dass sie nicht sofort eine Haftentlassung beantragt haben. Denn nach über sechs Jahren Untersuchungshaft hätte Beate Zschäpe bei einer Straferwartung von 10 Jahren auf jeden Fall schon längst aus der Haft entlassen werden müssen. Das heißt, wir haben diese Situation, sie versuchen sie zum Opfer zu machen, das ist vielleicht auch ihr Job, aber das lässt so ein bisschen ahnen, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Götzl hat sehr konkret schon terminiert. Morgen beginnen die Plädoyers des Angeklagten, der Verteidiger des Angeklagten Carsten Schulze. Danach kommt die Verteidigung des Angeklagten André Eminger und Holger Gerlach. Und in der Woche drauf, vor den bayerischen Pfingstferien, kommt die Verteidigung Wohlleben. Und dann nach den Pfingstferien, also in der ersten ganzen Juniwoche, ist dann die Altverteidigung von Beate Zschäpe dran. Und danach möglicherweise gibt es noch eine Replik der Bundesanwaltschaft, dann kommen die letzten Worte der Angeklagten, was immer sie da auch möglicherweise sagen werden. Und dann endlich, vielleicht Ende Juni, Anfang Juli, ist durchaus jetzt realistisch mit einem Urteil zu rechnen. So, das in Kurzfassung.
Das war die Kurzfassung, die auch schon ganz schön lang ist, weil der Prozess ja auch einfach sehr lang ist und unglaublich viele Fragen aufgeworfen hat und auch wahrscheinlich einige Fragen auch am Ende noch stehen lassen wird. Fritz, ich würde sagen, wir unterhalten uns einfach in ein paar Wochen nochmal darüber, was sehr für gerne. Fragen denn dann am Ende trotz des ewig langen Prozesses dann halt vielleicht trotzdem noch offen sind und wo man vielleicht auch trotzdem, vielleicht auch gerade von journalistischer Sichtweise aus, nochmal etwas nachbohren muss und vielleicht auch weiter versuchen muss, noch Sachen wieder aufzutischen und ein bisschen im Dunkeln zu graben. Vielen Dank, Fritz Borschel, für das Interview.
Sehr, sehr gerne. Ja, tschüss, schönen tschüss. Tag und einen guten Kampftag bei euch gegen die Nazis.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.